Hinter ihm plätscherte der Bach, während Niemans, der sich Bergstiefel ausgeliehen hatte, die natürliche Treppe in der Wand hinaufstieg. Auf der Höhe der Spalte angelangt, suchte er nach den Spuren etwaiger Haken. Zunächst fand er nichts. Rund um die Nische setzte er seine Suche fort. Keine Spur von Haken. Er stützte ein Knie auf den Rand und strich über die Innenwände des Hohlraums, bis seine Finger in der Mitte der Decke auf einmal eine Öffnung ertasteten, mit scharfen Rändern und eindeutig nicht natürlicher Ursache. Anerkennend dachte er an Fanny Ferreira. Sie hatte richtig vermutet. Offenbar hatte der Mörder, ausgerüstet mit Felshaken und Karabinern, die Leiche tatsächlich mit Hilfe seines eigenen Körpergewichts hier heraufgeschafft. Er streckte den Arm aus, suchte weiter und entdeckte insgesamt 3 Einschläge im Felsen, die tiefer waren, als er ertasten konnte, im Dreieck angeordnet. Vorsichtig stieg Niemans wieder ab. Unten angelangt, betrachtete er die Felsnische in der ungetrübten Wasserfläche. Das Spiegelbild war so reglos wie ein Gemälde, und dieser Ort erschien ihm wie ein Heiligtum, eine Oase der Reinheit und des Friedens. Und vielleicht hatte der Mörder ihn aus diesem Grund ausgesucht. Eine Gewissheit besaß Niemans nun jedenfalls. Sein Mörder war ein erfahrener Alpinist. Niemans Wagen war mit einem Funkgerät ausgestattet, das er jedoch nie benutzte. Stattdessen gebrauchte er seit einigen Jahren einen Pager, einen Empfänger für Funknachrichten. Dieses System, das nur mit Hilfe eines Passworts funktionierte, konnte niemand abhören. Jeannot, Barn und Vermont wussten seine Nummer samt Codewort. Als er in den Wagen stieg, warf er einen Blick auf das Display. Keine Nachricht. Er kehrte zur Universität zurück und fuhr wieder auf das Hauptgebäude zu. Der gewaltige Bunker erstreckte sich über 600 Meter Länge und war 8 Stockwerke hoch. Abgesehen von der Bibliothek beherbergte dieses Ungetüm Vorlesungssäle, Labors und im obersten Stockwerk Wohnungen für Studenten und Universitätsmitarbeiter. Niemans ging hinein und stieg die Treppe hoch. Oben angelangt suchte er nach der Nummer 34, dem Appartement de Caillois. Die Tür war nur angelehnt. Mit 2 Fingern drückte Niemans sie auf. Trübes Halbdunkel empfing ihn. Er stand in einem kleinen Vorzimmer. Gerahmte Schwarz-Weiß-Fotos hingen an den Wänden. Sie schienen aus den 30er oder 40er Jahren zu stammen. Olympische Athleten schraubten sich in den Himmel oder durchpflügten die Erde in feierlichem Stolz. Die Mienen, die Körper verbreiteten eine beunruhigende Perfektion, die Reinheit und Unmenschlichkeit von Statuen. Unter diesen Fotos entdeckte er ein Porträt von Rémy Caillois. Das Mordopfer war ein gut aussehender junger Mann gewesen, mit kurzen Haaren, lächelnd, doch mit leicht verkniffener Miene. »Wer sind Sie?« Niemans wandte den Kopf. Im Türrahmen stand eine weibliche Gestalt. Der Kommissar trat näher. Schon wieder ein Kind. Auch diese Frau konnte allenfalls 25 sein. Ihr halblanges blondes Haar umrahmte ein eingefallenes Gesicht mit dunklen Ringen unter den Augen. Ihre Gesichtszüge waren kantig, aber fein geschnitten. »Ich bin Hauptkommissar Pierre Niemans.« »Und Sie kommen hier einfach herein, ohne zu läuten?« Die Tür stand offen. »Sind Sie die Ehefrau von Rémy Caillois?« Sie ging durch den Flur auf das dahinterliegende Zimmer zu. Niemans erhaschte einen Blick auf eine magere Brust im Ausschnitt eines abgetragenen Pullovers. Ein Schauder lief ihm über den Rücken. »Kommen Sie herein«, sagte die Frau widerwillig. Niemans betrat ein winziges Wohnzimmer, karg möbliert und sehr ordentlich. Ihm fiel auf, dass ein intensiver chemischer Geruch im Raum hing. Ein Geruch nach Kleister. Offensichtlich hatten die Caillois ihr Wohnzimmer erst vor kurzem neu tapeziert. »Madame, man hat mich zur Verstärkung der Mannschaft, die den Tod ihres Mannes untersucht, hierher beordert. Haben Sie jetzt eine Spur?«